So, weiter geht's mit dem zweiten technischeren Vortrag, das Thema Fabric Management. Ich darf zudem wieder das bekannte Team vom ersten Vortrag begrüßen, nämlich der Klaus Reiter wird es wieder in gewohnter Art moderieren. Die BSIT, diesmal andere Mitarbeiter von der BSIT werden das unterstützen. Und ganz wichtig, unsere beiden Hardware-Partner, NetApp und Cisco, werden jetzt vorstellen, wie Fabric Management mit Microsoft-Technologie betrieben wird. Gut, dann darf ich das Wort schon an den Klaus übergeben.
Gut, der Kollege hat schon gesagt, vorher waren wir vier, diesmal sind wir gleich fünf Leute. Ich darf den Teil kurz moderieren von der Private Cloud Fast Track, was das ist, weil genau auf dieses System setzt eigentlich dann auch die Add-ins, die Sie jetzt nachher im Operation Manager und im Orchestrator sehen, sehr stark verknüpft ist mit dem Fast Track. Eben dann zuerst die NetApp mit der Demo und dann machen wir dasselbe nochmal mit für die Cisco. Was ist Microsoft Fast Track oder Private Cloud Fast Track? Ist halt auch schon mal mehrfach aufgetaucht. Es geht darum, wir haben Memory, wir haben CPU als Compute, wir haben Netzwerk und Storage und daraufhin bauen wir eigentlich unsere Private Cloud. Und auf genau das setzt erst einmal der erste Layer, der Windows Server, auf. Da gibt es dann, wenn wir dann sehen, Guides dazu. Auf den Windows Server, das ist die kleinste Version, also FastTrack wird es in drei Versionen später geben, in einer kleinen, wo man davon ausgeht, man managt das wirklich nur noch mit Basismitteln, mit Windows Server und PowerShell. Dann die Medium, von der wir eigentlich heute sprechen, da ist dann schon mal System Center komplett drauf, das alles managt und dann oben drüber sitzen die Partnertechnologien. Das ist das ganze Konstrukt. Wir haben dann von der Microsoft drei Guides dazu, das heißt einmal der Architekten-Guide, da steht von der Microsoft Best Practices drin, die Anforderungen, die wir gern von der Hardware hätten, wie wir uns das Ganze vorstellen. Dann gibt es den zweiten Guide, den Deployment-Guide, das ist dann wirklich das To-Do, wie es wirklich dann in der Praxis installiert wird. Und der dritte ist der Operation-Guide, was der Name schon sagt, da geht es dann um Tasks, die halt immer wieder auftauchen, die zu tun sind. Der Link ist drin, da kann man sich die Guides runterlehnen. Und diese grundsätzlichen Guides geben wir unseren Partnern. Der Partner nimmt das auf, füllt dort seine Hardware-Specs ein, dann geht es nochmal zurück zu der Microsoft und dann wird das abgenommen und dann ist das ein zertifizierter Fast Track, was einfach heißt, Referenzimplementation Microsoft Software plus die Hardware vom Hersteller. Plus noch einige Sachen dazu, das werde ich dann in der nächsten Folie noch zeigen. Also Sie kriegen ein validiertes Design, was sichergestellt, dass diese Kombination läuft und alle Anforderungen an das Management erfüllt. Von der Architektur schaut es dann eben so aus. Wir haben nochmal unter unser Netzwerk, Storage und den Virtualisierungslayer. Dann ist die erste Anforderung das ganze Automatisierung. Wir haben jetzt einiges sehen. PowerShell, eben um das Ganze mit PowerShell zu machen. Dann geht es in den Bereich Monitor, also Management. Das ist dann der Bereich Monitoring. Wir müssen natürlich von der Hardware bis zum Server bis zum Netzwerk alles Monitoring. Das sind dann der Operational-Teil, den wir dann live sehen werden. Und dann geht es je nach Ausprägung gleich in die Automatisierung rein. Da werden wir die Orchestrator-Teile sehen, was wirklich, wenn Sie immer wieder neu provisionieren von Systemen, wirklich das komplett automatisiert machen kann. Und dann gibt es, das sind einmal die Grundforderungen, die da erfüllt werden müssen, dass man eben so ein Fast-Track-System zertifiziert wird. Und dann gibt es noch On-Top-Sachen, je nach Ausprägung, für die ganzen IT-Geschichten oder Service Manager. Es gibt von der Microsoft ja das Cloud Process Pack, wo ich über einen Service Manager schon automatisch mir meine VMs im Endeffekt anlegen lassen kann. Und das sollte dann auch noch integriert sein, dass das System das abbilden kann. Und genau hier gibt es, das ist announced worden, auch auf der MMS, der Flexbot von der Cisco und der NetApp, wo es einfach hier auf der Seite so ein Referenzsystem stehen. Wenn ich das so implementiere, ist es sichergestellt, dass das die ganzen Performance-Sachen beinhaltet, was man braucht, um die Hyper-V betreiben zu können. Das ganze Management ist da, das werden wir jetzt dann alles schön live sehen. und ich konnte es wirklich sofort loslegen. Und zu dem Punkt möchte ich schon an Matthias übergeben, der den NetApp-Teil zeigen wird oder erklären wird.
Vielen Dank, Klaus. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Matthias Rettl. Ich bin seit 7 Jahren Pre-Sales Systems Engineer bei NetApp in Österreich und eigentlich primär dafür zuständig, Ihnen, unsere Kunden, zuzuhören und daraus die geeigneten Lösungen zu schneidern. Apropos bedanken, ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen fürs Kommen. Als nächstes bei Microsoft für die Einladung und für die Gelegenheit, dass wir uns hier gemeinsam mit unserer langen Partnerschaft mit Microsoft und Cisco hier präsentieren dürfen und vor allem auch bei unseren Partnern wie vor allem Base IT, die diese sensationellen Demos hier aufgebaut haben. Das ist nicht zu unterschätzen, vor allem der Know-how-Aufwand und auch der Mut, das alles live hier zu präsentieren, finde ich ganz großartig. Danke vielmals dafür. Apropos NetApp. Was ist NetApp? Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um kurz unser Unternehmen vorzustellen. Es war Mitte der 1980er Jahre, als im schönen Sunnyvale im Silicon Valley eine Firma Auspex Systems, der einzige und weltweit erste und einzige Hersteller von NAS-Systemen, am Markt war. Kaum bekannt, eher ein Nischenprodukt. Und 3 Herren aus dieser Firma Auspex haben eines Tages beschlossen, das muss besser gehen. Wir können das besser machen. Wir müssen endlich aufhören, auf Standard-Unix-Servern, auf Standard-File-Systemen Services anzubieten, wo viele User, Systeme, Server, Applikationen darauf zugreifen. Weder die File-Systeme noch das Betriebssystem sind dafür optimiert. Wir müssen hier etwas Neues machen. Diese 3 Herren haben sich zusammengesetzt und haben begonnen, ein eigenes Storage-Betriebssystem zu entwickeln. Data ONTAP. Und sie haben begonnen, ein eigenes Filesystem zu entwickeln. Waffle, Write Anywhere File Layout. Dieses Filesystem vor allem hat viele Funktionen beinhaltet, die damals absolut revolutionär waren und heute aus unserer IT nicht mehr wegzudenken sind. Ein Wort davon und eine Technologie davon ist heute schon vielfach gefallen. Snapshots. Die Herren haben damals Snapshots erfunden. Der Name Snapshot sogar ist heute immer noch Intellectual Property von NetApp. Seit 1992 gibt es unsere Firma. Mittlerweile nennen wir uns nicht mehr Network Appliance wie am Anfang, sondern NetApp, sind momentan 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um den gesamten Globus und freuen uns über einen Jahresumsatz im letzten Fiskaljahr von über 6,2 Milliarden US-Dollar. In Österreich sind wir 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zuständig für Vertrieb, Technik und Marketing und eine Gemeinsamkeit mit unserem Partner hier in Österreich, mit Microsoft. Wir sind der beliebteste Arbeitgeber in Österreich. Wir in der Kategorie bis 50 Mitarbeiterinnen und die Microsoft in der Kategorie bis 250 Mitarbeiterinnen. Das ist natürlich für uns wirklich eine wunderschöne Sache. Das NetApp-Produktportfolio ist schwer in 10 Minuten hier darzulegen. Deswegen nur ganz, ganz einen kurzen Ausblick. Was ist NetApp eigentlich? Was machen wir? Eigentlich sind wir eine Software-Company. Wir machen eigentlich dieses Storage-Betriebssystem und viele Integrationen rundherum. Natürlich gibt es auch Storage-Controller, sprich die Hardware, auf denen dieses Software-Betriebssystem läuft. Und hier gibt es vom kleinsten Einsteigersystem über Mittelstandssysteme bis zum großen Datenrechenzentrumsystem eine ganz große Produktportfolio-Familie. Gemeinsam dieser Familie ist, dass alle unter dem gleichen Betriebssystem, nämlich Data ONTAP, laufen. Damit sind alle Systeme, vom kleinsten System bis zum größten System, unter denselben Management-Oberflächen bedienbar. Überall finden Sie die gleichen Integrationen. Es gibt keine Ausnahmen. Ja, dieses Backup-to-Disk-System ist vielleicht nicht im System Center Operations Manager managebar oder was auch immer, was bei unseren geschätzten Mitbewerbern der Fall ist. Bei uns haben Sie dieses Data ONTAP Betriebssystem und das läuft auf allen Storage-Controllern. Auch finden Sie hier alle Funktionen, vom kleinsten bis zum größten System. Deduplizierung, Komprimierung, Cloning und, hunderte und tausende Sachen auf allen Systemen vor. Wie integrieren wir uns in die Microsoft-Umgebung? Unsere Partnerschaft mit Microsoft ist jetzt fast 15 Jahre alt. Die Integration jetzt im System Center in die Windows Server Produktfamilie ist eine sehr, sehr enge. Hier nur eine kleine Auswahl an Technologien, die Sie heute schon teilweise gesehen haben, den SMS-Provider zum Beispiel. Wir werden heute noch viel sehen, die Integration in den System Center Operations Manager, in Orchestrator und so weiter und so fort. Ich möchte hier noch nur kurz auf einige spezielle Punkte eingehen und Ihnen dann noch ein paar kleine Screenshots zeigen und ein paar Anmerkungen dazu liefern. Diese Integrationen und viel mehr aus unserer Partnerschaft hat uns im vorigen Jahr einen sehr schönen Award von Microsoft eingebracht. jedes Jahr zeichnet Microsoft Partner of the Year aus. Partner of the Year ist eine Auszeichnung für Unternehmen, die sehr, sehr innovative Lösungen im Microsoft-Umfeld für die Probleme der Kunden bereitstellen. Aus über 3000 Einreichungen aus mehr als 100 Ländern wurden wir Partner of the Year im Bereich Private Cloud und Finalist im Bereich Management und Virtualization. Eine sehr, sehr schöne Auszeichnung für uns und als einziger Storage-Vendor in dieser ganzen Liste natürlich auch eine großartige Sache für uns. Hier eine kurze Produktübersicht über die Dinge, die wir heute sehen werden. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Was die Storage-Systeme noch können, was wir noch an weiterer Integration können und Ihnen zeigen können, bitte kommen Sie danach zum Stand zu uns, wenn Sie hier dazu Fragen haben und ich hoffe, Sie haben Fragen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind hier, die Ihnen gerne Fragen dazu beantworten. Wenn Sie Termine haben wollen, stehen wir Ihnen natürlich auch sehr gerne dafür zur Verfügung. Zuerst die System Center Integration besteht im Prinzip aus drei großen Komponenten. Zuerst System Center Management Packs für den System Center Operations Manager. Integriert, wir haben heute schon ein paar Sachen gesehen, das komplette Management, Alerting, Monitoring, Reporting. Hier werden wir im nächsten Vortrag noch einige Dinge sehen. Das nächste Orchestrator Integration Packs werden wir hier auch sehen. Und zwar Vollautomatisierung in Ihrem Unternehmen. Gleiche Servicequalität immer wieder neu liefern zu können, ohne sehr großes Storage-Know-how im Hintergrund aufbauen zu müssen. Und als dritten Punkt, diesen SMES-Provider für den System Center Virtual Machine Manager, den haben wir heute schon gesehen. Was diese Komponenten alle gemeinsam haben, sie sind alle völlig kostenfrei. Es gibt sie schon sehr lange, seitdem es eigentlich System Center gibt, seitdem es SMES gibt, gibt es eigentlich diese Komponenten kostenfrei von NetApp für jeden Kunden und frei nutzbar, ohne irgendwelche Einschränkungen. Hier ein paar Screenshots zum Beispiel vom System Center Operations Manager und vom Fabric View. Sie sehen hier auf der linken Seite den Hive, das ist leider etwas unscharf. Hier gibt es einen kompletten Hive im System Center, nennt sich Data OnTap. Und hier sehen Sie alle Details bis runter zu einzelnen Disk und noch weiter in Ihrer gesamten Infrastruktur. Das Discovery funktioniert natürlich vollautomatisch und aus diesen Bereichen können Sie natürlich jederzeit einsehen, welche Alarme gibt es, welche Ausnahmen, welche Exceptions sind aufgetreten. Eine Festplatte ist ausgefallen, irgendwo ist die Performance nicht so, wie sie sein soll oder irgendwelche anderen Ereignisse können Sie in diesem Alarmview jederzeit sehen und aus diesen Alarmen zum Beispiel wieder Events generieren, die zum Beispiel wieder dem Orchestrator übergeben werden, um hier wieder weitere Schritte zu setzen. Monitoring, Performance Monitoring, Capacity Monitoring, das heißt zu beobachten, wie entwickelt sich meine Storage-Auslastung vom Bereich der Performance bis hin zur Auslastung meiner Disken. Reports, eine ganze Vielzahl einzelner Reports, mit denen Sie sehr schnell einen Überblick über Ihre Storage-Landschaft gewinnen können. Vom Primär-Storage über das Backup-to-Disk-Storage auf Knopfdruck bekommen Sie alle Informationen. Sie können sich natürlich diese Reports auch selbst generieren, verändern, modifizieren und daraus Ihre Schlüsse ziehen, ablegen für Dokumentation und Langzeitarchivierung. Und ganz wichtig und ganz toll, ProTips-Integration. ProTips-Integration ist eigentlich für das, wozu diese System Center-Integration hier ist, nämlich Management ohne Storage-Know-how aufbauen zu müssen, ein perfektes Werkzeug. Hier ein kleiner Screenshot als Beispiel. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Information, das System meldet sich und sagt, Achtung, Space Utilization exceeded. Das heißt, der Speicherplatz geht irgendwo aus. Hier ist eine ausführliche Erklärung, und zwar nicht in irgendwelchen kryptischen Ziffern und Zeichen, sondern wirklich in Klartext, wo Sie sehen, okay, auf diesem Storage-Bereich, in diesem Datenbereich überschreitet der Platz einen gewissen Schwellwert. Diesen Schwellwert können Sie natürlich auch frei definieren. Und wenn du hier nicht reagierst, dann ist es mir natürlich klar, wenn der Speicherplatz ausgeht, dann habe ich ein Problem. Um dieses Problem zu vermeiden, könnte ich natürlich jetzt in meine Storage-Administrationsoberfläche gehen, die Speicherbereiche vergrößern, dieses und jenes tun, wenn ich weiß, wie das geht. Oder, wenn ich die Berechtigung dazu habe, mit dem Klick auf den Button Implement sofort die bestmöglichen Änderungen durchführen. Hier, bei Klick auf den Button Implement, würde mein Speicherbereich einfach um einen gewissen Anteil, den ich auch definieren kann, wachsen. Diese Meldungen, diese ProTips-Meldungen können verschiedene Meldungen sein. Zum Beispiel eine, wenn man einen neuen Data Store für Hyper-V anlegt und dieser Data Store ist zum Beispiel nicht dedupliziert, dann würde zum Beispiel eine Meldung kommen, Achtung, du hast einen Hyper-V-Data-Store für deine virtuellen Maschinen, aber dieser Data-Store ist nicht dedupliziert. Willst du den nicht deduplizieren? Das ist Best Practice. Es kostet dir keine Performance, es kostet dir keine Lizenzen, es ist absolut kostenfrei, du sparst dir einfach nur Geld. Willst du das? Ja, implement. Klick darauf und die Sache ist erledigt. Wenn Sie einen Data Store, zum Beispiel mit dem SMS-Provider, mit dem System Center Virtual Machine Manager, wie wir es gesehen haben, anlegen, dann ist der bereits dedupliziert. Das brauchen Sie nicht extra zu machen. Machen Sie das aber händisch oder mit einem anderen Mittel, das den Data Store nicht dedupliziert, bekommen Sie eine Pro-Tipps-Meldung. Wollen Sie das? Ja, implement und die Sache ist erledigt. Diesen SMS-Provider für den System Center Virtual Machine Manager haben wir bereits gesehen. Darauf brauche ich jetzt nicht näher und länger eingehen. Ja, Sie sehen hier noch einen kleinen Screenshot. Sie können die Slides hier im Nachhinein jederzeit mitnehmen und downloaden. Damit wissen Sie dann auch, ohne die Übersicht zu verlieren, was wir Ihnen alles gezeigt haben. Als nächstes Orchestrated Integration Packs. Dazu kommen dann die Kollegen von der BaseID in ihrem nächsten Vortrag. Es gibt eine ganze Reihe Orchestrated Integration Packs für Provisionierung, für Cloning und für Disaster Recovery Ihre Storage. Das können Sie in Ihre Workflows mit einbauen, so Sie Workflows haben. Und vollautomatisiert, gesteuert, von wo auch immer, können Sie Workflows ausführen, die sehr komplexe Aufgaben in sehr, sehr einfacher Weise Ihnen hiermit ausführen. Natürlich, wenn Sie in diesem zum Beispiel Orchestrated Integration Pack Funktionen nicht vorfinden, die Sie gerade brauchen, obwohl es sehr, sehr ausführlich dokumentiert ist und sehr viele Funktionen bereits hier vorhanden sind, gibt es natürlich auch eine PowerShell-Integration. Eine PowerShell-Integration, die am Markt wahrscheinlich im Storage-Bereich einzigartig ist, denn sie deckt 100% der Storage-Funktionen ab. Sie können 100% dessen, was Sie mit dem Storage machen können, über PowerShell machen. Wenn Sie das heute wollen, können Sie Ihr Storage-System völlig über PowerShell administrieren oder natürlich jeden Bereich der Automatisierung aus PowerShell ausführen. Hier sind ein paar, nur ein kleiner Beispielauszug darauf, wie ich mir anzeigen lassen kann, welche Aggregate gibt es auf diesem Storage-System. In der aktuellen Version sind es über 1200 CMD-Lets. Also das ist wirklich, wirklich ausführlich und natürlich wie die gesamte Integration völlig kostenfrei. Last but not least, eine Softwarekomponente, die Sie heute wahrscheinlich nicht sehen werden, die nennt sich SnapDrive. SnapDrive für Windows gibt es schon sehr, sehr lange, ich glaube seit Anfang der 2000er Jahre und ist einfach Loom-Management direkt vom Windows-Host aus. Sie können direkt vom Windows-Host in einer schönen MMC-GUI drinnen Ihre Looms anlegen, klonen, Snapshots davon ziehen, diese Snapshots wieder reinmounten, auch in denselben Server und viele, viele weitere Sachen, ohne dass Sie irgendein Storage-Know-how brauchen. Hier werden Sie nichts davon finden, über RAID, über Fiber-Channel, HBAs und WBNs und was auch immer. Das braucht Sie alles nicht zu interessieren. Sie brauchen nur die Berechtigung, dass Sie das tun dürfen und dann können Sie mit SnapDrive eigentlich Ihre gesamte Loom-Landschaft auf einem Server, natürlich völlig Cluster-Aware auch, managen, direkt von dieser GUI aus. Das bringt mich zum letzten Punkt, das ist unsere Integration, eine kleine Übersicht über das, was wir in einer Microsoft Private Cloud für unsere Kunden anbieten können. Das geht oben von der Applikation, von Exchange, SharePoint und SQL, wo wir heute leider nichts davon sehen werden. Da integrieren wir uns auch sehr, sehr tief für Backup, Recovery, Cloning und vieles andere. Bis runter wirklich zu den Storage-Systemen ist das eine runde, schöne Sache. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber vor 4, 5 Jahren, wie das Thema Cloud so im Gespräch herausgekommen ist, habe ich mir gedacht, Cloud, alle reden von Cloud, was soll das Thema Cloud? Public Cloud, ich glaube, haben wir alle jetzt verstanden. Services, ich gebe sie aus meinem Rechenzentrum raus und gebe sie irgendwo anders hin. Eine Private Cloud ist in meinen Augen schon etwas schwerer zu verstehen. Ich habe vor ungefähr 2 Wochen mit einem Kunden gesprochen, mit einem noch nicht Kunden, und der hat gesagt, ja, ich habe eine Private Cloud. Sag ich, okay, wie schaut die aus? Sag ich, ja, ich habe Blade Server. Okay, und? Sag ich, ja, das ist Cloud. Weil früher hatte ich normale Server, heute habe ich Blade Server. Da steht immer noch oben Hyper 1, Hyper 2, Hyper 3, File Server 1, File Server 2. Und das ist jetzt eine Private Cloud. Das ist natürlich keine Private Cloud. Was ist eine Private Cloud oder was ist überhaupt eine Cloud? Vor ein paar Tagen habe ich Christian Decker getroffen, ein Microsoft-Urgestein hier in Österreich, und habe mit ihm kurz geplaudert und hat er zu mir gesagt, Storage, Network, Server, das ist ja alles so Legacy. Beide gelacht, Legacy, ja, das ist altmodisch. Eigentlich hat er nicht so Unrecht. Vor ein paar Jahren hat uns die IT versprochen, die Infrastruktur, Server, Storage, Networking, all das wird einfacher. Simplification, es wird alles simpler, einfacher. Wer von Ihnen ist der Meinung, es ist einfacher geworden? Niemand. Ja, genau das ist der Punkt. Es ist immer komplexer geworden. Es wird immer komplexer. Es wird immer schwieriger zu verstehen, was da hinten abgeht. Und Sie als Kunden, wollen Sie sich wirklich mit diesen Fragen bis zur Disk-Ebene, bis zur Ebene von Eisen beschäftigen mit den Dingen? Nein. Sie wollen sich um andere Services kümmern. Sie wollen sich darum kümmern, dass Ihre Applikationen den bestmöglichen Service bieten, dass Ihre User zufrieden sind. Das ist das, worum Sie sich kümmern müssen. Und nicht um Details ganz, ganz unten. Und das ist das Thema Cloud. Das Thema Cloud heißt, dass ich eine Vollautomatisierung habe, eingestellt, installiert und betreut von Partnern wie BaseID, die sich wirklich mit diesen Themen extrem gut auskennen. Und für Sie als Kunden heißt das, mit wenigen Klicks Services bereitzustellen, für die Sie vorher viele, viele Stunden auf Trainings, auf Kurse und was auch immer gehen haben müssen. Das brauchen Sie heute nicht mehr. Sie haben Ihre Cloud bei Ihnen im Haus. Sie können ohne dieses tiefste Verständnis bis in das letzte Byte rein Services anbieten, die vorher gar nicht möglich waren. Und in diesem Sinne möchte ich übergeben an die Kollegen Peter Forster und Michi Seidel von BaseID, die Ihnen jetzt weiter noch ganz, ganz tolle Sachen zeigen werden mit Integration, mit Cisco, mit NetApp, und ich hoffe, Sie haben heute noch viel Spaß. Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Peter Jetlag Forster. Der Kollege Michael Seidel und ich waren letzte Woche auf der MMS in Las Vegas und sind am Sonntag zurückgekommen. Sollten wir einige Versprecher haben, ich hoffe nicht, dass wir während der Session einfach einnicken. Ja. Das liegt nur daran, dass der Flug doch sehr lange ist. Ja. Schlafen wir im Flugzeug, können wir beide nicht. Ja. Wir werden das aber trotzdem, denke ich, ganz gut schaffen. Bevor ich jetzt live in die Demo einsteige, kurze Frage. Wer von Ihnen hat heute Operations Manager im Einsatz? Okay. Grundsatzfrage deswegen, ich möchte nur wissen, eben, sind Sie alle schon fit in Operations Manager und kann ich gleich mit der Demo beginnen? In dem Fall werde ich eben ganz kurz erklären, was ist denn der Ops Manager, ja, und was tut er denn für Ihre Infrastruktur. Der Operations Manager ist ein Tool von Microsoft, das zur System Center Familie gehört, der Ihnen das Monitoring Ihrer Infrastruktur ermöglicht. Und durch die Integration beispielsweise einer NetApp, ja, sprechen wir wirklich von der kompletten Infrastruktur mittlerweile. Operations Manager kann Ihr Netzwerk überwachen, überwacht Ihre Hardware und Ihre darauflaufenden Server oder andere physische Server. Wir werden später die Cisco ja noch mit an Bord haben, das heißt auch die tatsächlich physisch installierte Hardware wird mit Operations Manager mit überwacht. Und damit haben Sie von ganz unten, Ihrer untersten Ebene des Netzwerks, über die Ebene der physischen Hardware, über der Ebene der virtuellen Maschinen, die Sie darauf betreiben, das Monitoring komplett mit Operations Manager abgedeckt. Sie sehen hier die Operations Manager Konsole. Der Operations Manager ist, wie angesprochen, ein Produkt aus der System Center Familie. Das Tolle daran ist, System Center ist eine Produktfamilie. Das heißt, Sie haben auch lizenztechnisch den Vorteil, Sie nutzen oder kaufen ein System Center Produkt und haben damit auch die Serverinstanzen von Operations Manager in der jeweiligen Lizenzierungsvariante eben mitlizenziert. Das heißt, das bringt Ihnen den Vorteil durch die komplette Integration Operations Manager. Sie haben heute schon kurz Orchestrator gehört, das wird mein Kollege der Michael dann vorstellen. Auch dieses Produkt ist in der System Center Familie mit dabei. Der Kollege von der NetApp, der Matthias Rettel, hat schon angesprochen, die Integration der NetApp mit System Center ist kostenlos und die System Center Familie für sich bewirkt eben auch, dass der komplette Management ihrer Infrastruktur, oder beinhaltet eben das Management ihrer Infrastruktur und nicht nur natürlich das Monitoring. Ja, zur Operations Manager Konsole. Ich habe hier auf der linken Seite, wer sich noch an Outlook 2003 erinnert, ja, der kennt das noch in etwa. Da haben wir mit den sogenannten Wunderbars begonnen. Ja, also diese Symbole hier, Monitor, Authoring, die heißen tatsächlich wunderbar und das ist immer ganz nett, wenn man mit einem amerikanisch sprechenden Menschen spricht. Ja. Das ist wunderbar und ja, der kennt sich dann genau aus, was man meint, und für uns ist das eigentlich ein ganz anderer Begriff. Die Wunderbars sind mal die Grundkonfiguration. Ja, dort bewege ich mich eigentlich in der täglichen Administration. Und dann gibt es, und das macht Operations Manager eben stark, unterschiedliche Views. Sie werden jetzt bei der Demo dann für die NetApp und später auch für die Cisco UCS sehen, dass ich mich immer in unterschiedlichen Views bewege, und aufgrund des Symbols der View erkenne ich aber sofort, um was geht es. Aktiv geöffnet habe ich eine sogenannte State View. In der State View sehe ich einfach den Status des Objekts. In diesem Fall sind es zwei NetApp-Controller. Das heißt, das ist das Storage-System, das eingebunden wurde in den Operations Manager, und die Einbindung rein alleine hier in Operations Manager ist ein ganz einfacher Vorgang. Man installiert eben von NetApp das Management Pack, das ist ein kleines Softwarepaket eben, NetApp hat die volle Integration und importiert auch den notwendigen Management Pack sofort in Operations Manager. Das heißt, ich brauche hier eigentlich von der Grundkonfiguration her sehr wenig nur machen. Auch dann das Erkennen der Controller, ja, das Hinzufügen der Controller ist ein grundsätzlich sehr einfacher Vorgang. Ich muss die IP-Adresse angeben und ich brauche Benutzername, Passwort, damit ich authentifiziert bin und autorisiert bin, mich mit diesem NetApp-System zu verbinden. Und sobald ich das durchgeführt habe, ja, beginnt nach ein paar Minuten das sogenannte Discovery. Und Discovery ist in Operations Manager ein sehr wichtiger Vorgang. Was passiert dabei? Beim Discovery werden die kompletten Hardware-Komponenten der NetApp, des NetApp-Systems erkannt und in Operations Manager dargestellt. Ich werde dann später im Verlauf der Demo in eine sogenannte Diagram View wechseln, und dort zeige ich Ihnen dann, was Operations Manager und der Hardware von der NetApp im Detail versteht. Schauen wir hier jetzt ganz kurz, wir haben zwei Controller eingebunden, es sind beide auf Healthy. Zur Information vielleicht auch noch, ja, wir haben uns erlaubt, heute die NetApp am Leben zu lassen, ja, und laufen zu lassen, vor allem aus dem Grund, wir haben dann später ja noch weitere Demos vorbereitet, Sie möchten sich vielleicht bei uns am Stand eben informieren über verschiedene Dinge, soll einfach nur bedeuten, wir werden auf der NetApp-Ebene jetzt keine absichtlichen Fehler produzieren, ja, eben um sicherzustellen, dass im Laufe des Tages auch die NetApp dann so funktioniert, wie wir sie hier für den Präsentationstag noch brauchen. Sollten aber natürlich Alerts auftreten, beispielsweise eben, wie der Herr Rettl schon angesprochen hat, ja, dass es Data Stores gibt, die nicht dedupliziert sind, dann kommen natürlich die Alerts in Operations Manager und können dort entweder manuell abgearbeitet werden oder mit Hilfe von Orchestrator automatisiert weiterverarbeitet werden. Die angesprochene Diagram View. Und das ist jetzt die Komplettübersicht Ihrer Hardware. Die gibt Ihnen den tiefen Einblick wirklich bis runter zur Hardware. Wir haben so ganz kurz gehört, eigentlich interessiert Sie das heute gar nicht mehr, ja, die Hardware, das, was da wirklich dahinter steht. Aber wenn ein Defekt auftritt, dann möchten Sie natürlich genau wissen, wo ist denn dieser Defekt? Und genau das bietet Ihnen eben die Diagram View mit Hilfe der Integration in Operations Manager. Ich werde jetzt hier die Ansicht noch ein bisschen vergrößern, damit Sie etwas mehr sehen. Beispielsweise wähle ich hier einen Controller aus. Dadurch, dass hier die NetApp mit zwei Controller eingebunden wurde, sehe ich natürlich beide. Und ich habe hier mein Enclosure. Und im Enclosure befinden sich verschiedene Komponenten, wie Festplatten, Power Supplies natürlich und beispielsweise auch die Lüfter. Und Operations Manager kennt diese Hardware. Das heißt, durch die Intelligenz des Management Packs, das NetApp liefert, hat auch Operations Manager im Detail die Informationen über die Hardware. Wenn ich jetzt beispielsweise eben meine Disken aufrufe, dann sehe ich auch hier wirklich jede einzelne Disk mit einem Status versehen und kann sofort bei einem Fehler feststellen, welche Disk hat denn ein Problem. Das heißt, für die Fehlersuche ist das extrem vorteilhaft, ohne dass ich jetzt sozusagen lange vielleicht bei großen Shelves, ja, mit 30, 40, 50 Festplatten mich auf die Suche begeben muss. Ich habe hier die Möglichkeit, sehr rasch mich auf den Fehlerfall zu konzentrieren. Was natürlich funktioniert, heute ist das System komplett in Betrieb. Es gäbe hier die Möglichkeit, das kann ich Ihnen später bei der UCS zeigen, alle Komponenten anzuzeigen, die einen Fehler haben. Sie haben jetzt gesehen, ich habe mich jetzt durchklicken müssen. Ich habe eben bis zur Festplatte mich runterklicken müssen. Sollte aber ein System einen Fehler haben, brauche ich nur einen Filter setzen, zeige mir nur die fehlerhaften Komponenten an. Und dann wird automatisch der richtige Weg bereits eben angezeigt und ich muss nicht erst lange suchen, wo ist denn die fehlerhafte Komponente. Ist es eine Disk, ist es ein Lüfter, der vielleicht einen Defekt hat? Also das ist einfach nur ein Filter, den ich in Operations Manager setzen muss. Ebenso ist es mit den Fans. Alle einzelnen Fans, die eingebaut sind, werden natürlich überwacht und discovered und ganz wichtig eben auch noch die entsprechenden Power Supplies dazu. Das heißt, sollte hier irgendwo ein Fehler auftreten, wird mir natürlich angezeigt, dass genau dieses Power Supply einen Fehler hat und ich habe mit Hilfe beispielsweise eben über die Instance Properties ja, auch noch Informationen über die Seriennummer, die mir beispielsweise unter Umständen auch bei einem entsprechenden Support Case mit der NetApp behilflich ist. Würde Ihnen das in Ihrer Umgebung weiterhelfen? Ist das etwas, wo Sie denken, ja, das ist gut implementiert? Kurzes Handzeichen. Ja, ja, ja. Ich habe einige Hände gesehen. Sehr nett. Sehr schön. Die Erkennung geht natürlich weiter. Ich habe, wenn ich beispielsweise einzelne Loons konfiguriert habe, wir haben hier auf unserer NetApp derzeit 2 aktive Loons sozusagen und ein Quorum-Disk konfiguriert. Auch das wird man natürlich entsprechend erkannt. Weitere Informationen, ja, die jetzt die NetApp zur Verfügung stellt, wie beispielsweise eben spezielle Performance-Reports ja, und detaillierte Informationen über die Read- und Write-Kapazitäten Ihrer NetApp, stehen natürlich im Operations Manager ebenfalls auch zur Verfügung. Ich muss jetzt ganz kurz auf die Zeit schauen. Ich glaube, der Michael mag bereits loslegen.
Mag was machen, ja.
Genau. Also das, wie gesagt, ganz kurz die Einführung in Operations Manager. Und der Kollege Michael Seidel wird jetzt weitermachen mit der Integration in Orchestrator und PowerShell.
Da kurz die Frage, wer setzt momentan wirklich schon aktiv PowerShell ein im Unternehmen für Tasks, Automatisierung und dann dasselbe mit Orchestrator? Wer hat den schon in Betrieb? Das ist sehr wenig. Okay. Wir beginnen mit der PowerShell-Integration der NetApp. Viele werden es kennen, egal ob jetzt, wenn ich jetzt eine normale PowerShell aufrufe, muss ich die Module importieren, jetzt für den Exchange oder was auch immer. Das muss man bei der NetApp genauso. Also das machen wir. Ich habe mir erlaubt, die Codes schon mal vorzuschreiben, weil da in einer Live-Demo schreiben ist meistens etwas tricky und wenn dann Fehler rauskommen, ist nicht gern gesehen.
Es liegt aber nur am Jetlag, ja.
Wir haben zuerst gehört, es gibt sehr viele Module. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar an. Wir haben jetzt mal die ganzen Module importiert. Jetzt schauen wir uns mal die Commands an. Also wir haben einerseits hier, sehen Sie die bekannten Namen, get, new und. Also wir können klonen, wir können sie vom Storage-Infos holen. Ich halte das jetzt relativ kurz, die Übersicht, Sie sehen es selber. Es gibt dann noch ein zweites Modul, das wir uns auch anschauen können. Du siehst schon, da ist der Balken auch ein bisschen klein, also da gibt es um einiges mehr. Und wie wir zuerst schon geredet haben, es gibt um die 1200, wir können es jetzt ganz genau machen, es gibt 1210. Und wie der Matthias vorher schon gesprochen hat, es ist dann wirklich eine hundertprozentige Abdeckung. Also das, was Sie in der GUI dann machen können, können Sie genauso auch mit PowerShell automatisieren. Das Modul ist auch soweit schon ausgereift oder integriert, dass es eine volle Hilfe unterstützt. Das heißt, mit GetHelp kann man Kommandos aufrufen und sie einfach eine Syntax anzeigen lassen, wie wird das PowerShell aufgerufen und. Das ist vollständig integriert.
Das ist deswegen auch interessant für die PowerShell kennen. Das heißt, sie müssen nicht umlernen. Die PowerShell von der NetApp ist die gleiche, wie sie für Windows verwenden, wie sie für Exchange verwenden. Und auch die gleichen Befehle sind hier eben vollständig implementiert.
Ganz genau. Wir verbinden uns jetzt einfach auf unser Testsystem. Dazu ist eben dieser Part hier notwendig. Im Prinzip geben wir nichts anderes als Passwort, Username und connecten sie dann zu unserem Controller. Wir kriegen dann auch eine kleine Bestätigung zurück. Wir sehen, wir haben sie auf die IP-Adresse verbunden mit Softwareversion, welcher Protokoll und. Und dann haben wir jetzt einfach ein paar CMD-Lets ausprobiert, welche Infos das wir zurückbekommen. Unter anderem gibt es Lizenzinformationen, können wir sie abrufen. Wir können uns die ganzen Disken anzeigen lassen zum Beispiel. Und wer PowerShell schon ein bisschen kennt, dort wo es ein Get gibt, gibt es wahrscheinlich auch meistens ein Set oder ein New. Also ich kann da auch sehr wohl dann Disken kreieren, Aggregate machen, Rates konfigurieren und. Es gibt dann auch hier die Möglichkeit, das ist eine rein bisschen PowerShell-Eigenheit auch oder Feature. Wir können jetzt uns alle Disken ausgeben lassen und wollen dann für einer mehrere Informationen. Das heißt, wir wählen da jetzt einfach die Disk aus. sagen okay und kriegen dann genau zu dieser einen, die wir da in der GUI ausgewählt haben. Es geht dann natürlich auch in der PowerShell, also das ist einfach die Interaktion. Ich kann es einerseits ausprogrammieren, ich kann aber ein bisschen eine GUI machen, dass die Leute draußen das ein bisschen auswählen können, und dann ist es meistens ein bisschen leichter zum Handhaben. Das heißt, da sind Informationen. Und da haben wir ein Beispiel, wie man zum Beispiel eine IP-Adresse setzt, auf einem Adapter. Sie sehen ganz hinten das What If, das heißt, wir dann nicht wirklich so, wir tun nur so, als ob, weil wir eben das System auch noch brauchen und da jetzt nicht irgendwelche IP-Adressen umschreiben wollen. Aber so einfach geht es. Das heißt, wir wählen hier den Adapter aus, den wir konfigurieren wollen. Sagen okay und er wird das machen, das mit der einen Zeile. Also so schnell haben sie es in der GUI wahrscheinlich nicht gemacht, dass da eine IP-Adresse setzen.
Und der große Vorteil ist, wenn Sie es in der grafischen Oberfläche machen, dort ist es nicht dokumentiert. Diese Befehle, die Sie hier finden, können Sie beispielsweise in einen Service Manager, ja, über einen Change Request und einem Orchestrator Runbook anstoßen auf Ihrer NetApp. Sie haben die Anforderung dokumentiert, Sie haben die Ausführung dokumentiert und Sie wissen jederzeit, wer hat wann welche Änderungen auf Ihrem System durchgeführt.
Genau, jetzt kommen wir zum Orchestrator, eben wie kurz angesprochen. Ganz kurz zur Erklärung, Orchestrator ist eine Workflow-Engine, das heißt, ich kann Prozesse abbilden oder Automatisierungen damit machen, die dann immer demselben Schema folgen. Das heißt, wie man es da schon sieht, ich habe da jetzt drei Punkte, die nacheinander abgearbeitet werden. Das ist egal, wer es macht, wer es anstoßt und sonst was. Der Weg und das Ziel ist dann immer dasselbe und das Ergebnis dann auch. Es gibt dann eben von der NetApp, wie schon angesprochen, die drei Integration Packs. Das sind eben so Erweiterungen beim Orchestrator und darin gibt es Activities. Und wenn man sich die kurz einmal anschaut, kann man eben auch mit diesen Activities sehr viel machen. Eben VM klonen, neue Loons erstellen, Loon klonen, SnapMirror Tätigkeiten und und. Also da ist das Repertoire sehr groß schon mittlerweile. Wir haben ein Beispiel jetzt uns ausgesucht, was wir machen werden. Damit wir einfach zeigen, was der Unterschied ist zwischen der normalen PowerShell und der PowerShell von der NetApp, auch performancemäßig. Wir werden jetzt ein Loon kreieren, das wir dann unserem Cluster einfach zuweisen und darauf dann VMs erstellen oder eine VMware konvertieren. Also wir werden einfach testen, die Performance ist mit den eigenen NetApp CMDL zum einiges schneller als mit den Standard. Dazu machen wir jetzt erst einmal ein Loon. Das Loon wird angestattet, indem ein File kreiert wird. In dem File steht nichts anderes drin, als wie groß das Loon sein soll. Einfach als für Sie als Beispiel, ich kann externe Daten da in das RAMbook reingeben oder irgendwie mitgeben und das wird dann verarbeitet und verarbeitet. Wir holen sie und dann so. Dieses Masterfile, da steht im Prinzip drin 300 und dieses 300 wird ausgelesen und wird dann ein Create Loon gemacht und da eingefügt. Also ich hole mir mit dem Readline, was wir da oben sehen, zuerst die Zeile raus, den Wert, und gebe dann weiter dem nächsten Activity und genau mit diesem Wert würde ich das Loon kreieren, also 300 Gig Loon würde ich kreieren. So. Das heißt, wir kopieren das einfach das Master, auf das hört der Orchestrator.
Also da ist jetzt eine aktive Komponente, die eben diesen Ordner überwacht und sobald ein neuer Inhalt in diesem Ordner erscheint, wird das sogenannte Runbook angestoßen und der Workflow beginnt sozusagen zu laufen. Das ist eine Methode, wie ich Orchestrator Runbook aktiv anstarten kann.
Das Anstoßen kann eben über einen Service Request genauso kommen, kann auch manuell passieren, also ich kann die Parameter auch manuell angeben, dass ich das Runbook Ihnen zur Verfügung stelle, der ihm dann eingibt, ja, so und so viel haben wir gemacht. Das RAMbook ist jetzt auch schon gelaufen und wir sehen dann auch gleich auf unserem Cluster Storage haben wir jetzt das Volume 2, das ist eben vorher gelöscht worden und ich habe unser VMDK-File gleich rüber kopiert, das wir eben dann jetzt konvertieren wollen. Das ist im Prinzip das hier, das werden wir jetzt kurz mal starten und reinschauen und ein Textfile reingeben, damit wir dann auch sehen, wie das funktioniert. In der Zeit erkläre ich jetzt kurz die anderen zwei RAMbooks. Haben wir im Prinzip zwei gleiche, die eben auch wieder auf einen externen Input hören. In dem externen Input steht nichts anderes drin, also wo liegt die VMDK-File, also auf welchem Share, wie soll dann der Host, welcher Host soll es sein, wo die Hyper-V dann angelegt wird und erstellt wird und wie soll die Hyper-V-VM dann auch heißen. Also das steht für beide Versionen eben einmal mit der NetApp und einmal mit der normalen Konvertierung da herin. Schauen wir mal kurz, unser Windows 7 kommt gleich.
Genau, gehen tut es darum, ja, eine VMware virtuelle Maschine, die eben ihr VMDK-File auf der NetApp liegen hat, on the fly eigentlich in eine Hyper-V-Maschine zu migrieren. Das heißt, direkt am Storage-System diese Migration durchzuführen.
Genau, ein paar Sekunden brauchen wir noch. Jetzt können wir uns das da kurz anschauen, was wir dann mit VDX. Da sehen wir holen sie eben aus dem File die ganzen Parameter raus, eben das VMDK, wo es liegt und. Und geben das dann eben auch weiter. Also da ist dann eben wir sagen dann da eben, wir wollen die Hyper-V-VM kreieren, wir sagen, wie viel Arbeitsspeicher wollen wir vergeben, welchen Switch vergeben wir und. Das ist alles eigentlich PowerShell gemacht. Und der legt es dann eben an, startet das VM und. So, der ist jetzt da. Und als Beweis werden wir jetzt in das einfach ein Textfile schreiben, das dann hoffentlich auch drüben ankommt. Und schalten das Ding wieder aus und starten unsere Migration.
Also das ist nativ sozusagen integriert, eine VMDK-Datei, ja, ohne großartigen, sage ich mal, Migrationsaufwand, mit Hilfe der PowerShell-Commandlets in eine virtuelle Maschine unter Hyper-V zu migrieren.
Also jetzt geht es darum, sobald es die zwei Files in die beiden Ordner da auf der linken Seite reinkopiere, startet das RAMbook und wird eben die Migration starten. Ich fange jetzt auch mit der herkömmlichen an, damit der ein bisschen einen Vorsprung hat. Und schon kommt die NetApp. So, und wir können jetzt da mal schauen, das ist jetzt unser Hyper-V, auf dem haben wir das Ganze machen wollen. Wir sind da unser Cluster Storage und da sehen wir schon, das erste ist Convert with NetApp. Also das ist jetzt, hat jetzt da 10 Sekunden, das ist jetzt direkt das CMD-Led, was mit der NetApp spricht und somit um einiges schneller funktioniert. Wir sehen es oben, das Ding läuft auch mittlerweile schon automatisiert. Also was haben wir gemacht? Im Prinzip VMware, virtuelle Maschine ausgeschaltet, mittels NetApp-Tools konvertiert und auf unserem neuen Hyper-V-Cluster gepublished, gestartet. Und wenn wir da ganz kurz reinschauen.
Und die Demo funktioniert hat.
Dann haben wir da unser VMware-TXT drin. War jetzt ungefähr 7-8 Gig-File. Das zum Unterschied, das andere ist noch nicht da. Also das wird jetzt nur ein paar Sekunden dauern. Das ist jetzt auch der Schluss von der NetApp-Demo. Wir werden es dann einen Kollegen übergeben an die Cisco, in der Zeit, bis er vorne ist und bereit ist. Jetzt sehen wir es gerade. Jetzt ist die VM gekommen. Also das ist der Zeitunterschied jetzt bei einer 7 Gig VM. Das macht dann schon einen Unterschied, wenn ich ein Unternehmen habe, wo ich 100, 200 oder mehr VMware-Server habe, die ich migrieren will. Natürlich zu Hyper-V, weil ist ja das bessere Virtualisierungsprodukt. Gut. Das war es soweit von der Demo her.
Danke,
und Michael. Übergib.
Danke. Dankeschön. Eins, oder?
Vier.
Hast du eins? Vier.
Vier.
Entschuldigung.
Drei habe ich, glaube ich. Wunderbar. Dann vielen Dank mal an die Chief Demonstration Officers von meiner Seite da. In den nächsten paar Folien werden wir uns anschauen, was denn das Cisco UCS-System zum Thema Integration in die System Center Familie zu bieten hat und auch hier wieder, welche PowerShell Integrationsmöglichkeiten uns da zur Verfügung stehen. Mittlerweile gibt es das Cisco Unified Computing System seit 3,5 Jahren und wir sind Gott sei Dank auch relativ erfolgreich am Markt damit. Wenn man sich anschaut, in dem Fall ist es IDC Studie vom letzten Jahr, dass man, obwohl wir nur 3 Jahre im Markt sind, den x86 Blade-Bereich sich genauer anschaut, schon die Nummer 3 an weltweit verkauften Systemen am Markt da sind. Wenn man sich nur die nordamerikanischen Zahlen anschauen würde, sagen wir mit dem UCS-System sogar schon an Platz 2 an neu verkauften Blades insgesamt. Und wie gesagt, da muss ich im Hinterkopf rufen, dass man eigentlich als klassischer Netzwerkhersteller erst seit 3 Jahren auch am Servermarkt tätig sind, ist das an und für sich ein sehr, sehr interessanter Erfolg und diese Daten stimmen ungefähr übrigens auch für Österreich. In Österreich haben wir ca. 15-16% Marktanteil und sind guter Dinge auch den nächsten laufenden Geschäftsjahr weiter auszubauen, weil eben auch viele Kunden in Österreich uns im Rechenzentrum, was Server betrifft, schon das Vertrauen geschenkt haben. Ein Grund, warum wahrscheinlich UCS genau in diesem Umfeld so erfolgreich ist, ist, weil eben der Ansatz war jetzt nicht auch einen neuen, weiteren Server, so einen 0815 Server auf den Markt zu bringen, sondern natürlich schon was zu bauen, was sich unterscheidet und was irgendwo am Ende des Tages auch einen Mehrwert bietet. Und zwei, drei Paradigmen da drinnen waren, es muss dementsprechend was sein, was Unified, Simplification und Skalierbarkeit drinnen hat. Unified Computing System deswegen, weil ein System aus einem Chassis mit nur 8 Plates bestehen kann, ein UCS-System aber genauso aus bis zu 20 Chassis oder 160 Plates bestehen kann. Ich habe trotzdem ein Management-Domain und eine grafische Oberfläche, mit dem das Ganze am System administriert wird. Unified auch deswegen, weil die ganze Konnektivität, die im Hintergrund abläuft, auch alles über eine sogenannte Unified Fabric abläuft. Da gibt es eine hochverfügbare, sehr schnelle, kurze Latenzzeit behaftende Infrastruktur, die Daten, Management, aber auch Storage-Traffic mit sich drinnen hat. Das ist grundsätzlich alles lossless 10 Gigabit Fabric. In den aktuellen Versionen geht man in Wirklichkeit sogar schon mit 40 Gig Data Center Ethernet pro Blade. Und wie gesagt, über diese eine Fabric wird auch einmal mit Daten, Storage-Traffic, egal ob es jetzt Fiber Channel of Ethernet oder IP-basierender Storage-Traffic wäre, inklusive den Management an die Infrastruktur heran. Und alle Komponenten, die in so einem UCS-System dann drinnen vorkommen, haben keine eigenen Management-Punkte, sondern das Management läuft in Wirklichkeit an diesen beiden Netzwerkköpfen, wenn man das vergleicht mit der Storage-Umgebung, zentral integriert und hat jetzt irgendwie nicht einen eigenen Netzwerkmanager oder einen eigenen Server und einen eigenen Storage-Anbindungsmanager drinnen, sondern es ist von Haus aus eben in diesem Unified Computing Manager mit drinnen. Und das ist in Wirklichkeit auch ein bisschen das Geheimnis der Integration in die darüber liegenden Plattformen und der ganzen System Center Familie, weil dieser UCS Manager, quasi unsere eigene grafische Oberfläche, mit dem wir dieses UCS System, egal ob eben nur 8 Plates oder 160 Plates das werden, über diese eine, in dem Fall XML-basierende Schnittstelle ansprechen, administrieren und verwalten. Für Monitoring, aber auch natürlich für Provisionierungszwecke. Die gleiche Schnittstelle wird aber auch verwendet, um nach oben hin sich in andere Managementprodukte, in dem konkreten Fall in die System Center Familie zu integrieren. Und diese programmatische Infrastruktur hilft eben sowohl in dem Monitoring als auch in Provisionierung und Administrationsfall. Und wenn man jetzt noch einen Punkt genauer reinschaut, ja, in welche Produkte im Konkreten der System Center Familie haben wir Integrationspunkte? Und wenn man eben diesen UCS Manager sich anschaut, der eben innerhalb des UCS-Systems läuft, also der läuft nicht auf einen Server oder auf einen externen Punkt, sondern also wirklich in der Hardware, in diesen Fabric Interconnects mit drinnen. Und der beinhaltet eben auch diese API in die darüber liegenden Applikationen, die Schnittstellen zu bieten. Und je nachdem, in welchem Teil der System Center Familie man sich befindet, gibt es natürlich auch unterschiedliche Aufgaben. Ja, wir haben natürlich ein Integration Pack in den Operations Manager, um auch, das werden wir dann wieder sehen, die ganzen Monitoring- und Hochverfügbarkeitsfunktionalitäten zu überwachen und auszuwerten. Wir haben ein Integration Pack in den Orchestrator, um eben Automatisierung von immer wiederkehrenden Tasks, auch in dem Fall über die grafische Oberfläche anzustoßen, um Serviceprofile, neue Blades auszurollen, WLAN-Konfigurationen, die für eine größere Umgebung immer das Gleiche ist, dementsprechend automatisiert standardmäßig durchlaufen zu lassen. Und natürlich auch in virtuellen Umgebungen gibt es eben diese Integration in den Virtual Machine Manager. Und da gibt es konkret zwei verschiedene Integrationsmöglichkeiten. Zum einen eben in den Nexus 1000V, den wir in der letzten Präsentation gesehen haben. Quasi Nexus 1000V kann auf jedem Server, in jeder Switching-Umgebung zum Einsatz kommen und bringt quasi Switching-Funktionalitäten, die es in der physischen Welt gibt, jetzt auch in der virtualisierten. Und das andere nennt sich VMFX. Das ist eine spezielle Virtualisierungs-Switching-Option innerhalb des UCS-Systems. Das heißt, da wird in Wirklichkeit die Konnektivität von virtuellen Maschinen mit der Außenwelt über die Hardware des UCS-Systems hergestellt und dementsprechend auch die Konnektivität über eben diese Low-Latency, hochperformante physische Infrastruktur hergestellt. Darum gibt es dann wirklich diese beiden Integrationspunkte in den Virtual Machine Manager rein. Und über alle Instanzen drüber kann auch das UCS-System über PowerShell angesprochen werden, um eben Dinge, die noch nicht in den grafischen Tools abgebildet sind, selbst über eben PowerShell anzustoßen und zu automatisieren oder eben das zu erweitern. PowerShell für UCS ist deswegen auch so umfangreich, weil wir eben innerhalb des UCS-Systems diese XML-basierende Hierarchie haben. Und das hat es uns relativ einfach gemacht, darauf aufsetzend eine PowerShell-Integration herzustellen und durchzuführen, weil wir in Wirklichkeit das automatisiert machen haben können. Das heißt, es gibt sowas wie, wenn wir auch in der Demo sehen, einen Art Konverter. Das heißt, jede Aktion, die Sie in der grafischen Oberfläche des UCS-Managers durchführen, ein neues VIN erstellen, ein Service-Profil, einen physischen Blade zuweisen oder andere Einstellungen durchführen, eine Konfiguration zum Beispiel zu backuppen und archivieren, kann man über die grafische Oberfläche machen, im Hintergrund so ein kleines Aufzeichnungstool mitlaufen lassen und das konvertiert automatisch alle Aktivitäten in PowerShell-Commands, die man natürlich dann aufzeichnen oder eben für weitere Automatisierungsschritte immer wieder weiterverwenden kann. Und aus dem Grund sind auch die gängigsten Workflows bzw. Tätigkeiten im UCS über genau dieses Aufzeichnungstool erstellt worden und wir haben jetzt gleich über 1700 Commandlets, wenn man nicht alles täuscht, in den aktuellen Implementierungen eben auch drinnen. Das ist ein Screenshot dazu, wenn wir das in der Demo nicht sehen werden, eben die Integration in den Virtual Machine Manager, auch das wieder eben ein Add-on zur vorigen Session. Da geht es eben darum, um neben dem Nexus 1000V auch das komplette UCS-System mit den Hardware-Switching-Möglichkeiten der virtuellen Maschinen in den Virtual Machine Manager zu integrieren. Und auch das ist, wie wir vorhin auch bei NetApp gehört haben, bei Cisco kostenlos verfügbar auf developer.cisco.com, sind alle diese Integrationspunkte, sowohl eben für den Orchestrator, als auch für den Operations Manager, als auch für den Virtual Machine Manager, eben kostenlos zum Runterladen. Bei den Screenshots möchte ich mich gar nicht so lange aufhalten, weil wir das im Detail in der Demo noch sehen. Auch da ist es so, dass das UCS-System innerhalb des Operations Manager sowohl von der physischen, also wie schaut das Blade aus, wie schaut das Chassis aus, welche Power Supplies dann drinnen angezeigt werden, die ganzen Alarme, aber auch die logische Ansicht und Darstellung. Also welche Service-Profile gibt es, auf welchen Blades läuft beispielsweise eben der Hyper-V und welche Blades dann als Spare-Blades noch zur Verfügung, sind diese Informationen automatisiert über eben das Plugin im Operations Manager hier sichtbar. Interessant ist vor allem auch da die Integration wieder in den Orchestrator, um eben wiederkehrende Dinge, die man auch automatisiert, vielleicht in einem FAO, in einem Disaster-Recovery-Fall durchführen möchte, damit abbilden kann, weil auch da die wichtigsten Tätigkeiten, die man vielleicht über so ein PowerShell-Tool automatisch generiert hat, über die Schnittstelle im Orchestrator auftaucht. Und das Interessante da ist nicht nur einzelne Tasks zu haben, also in den wichtigsten Tasks sind eben generiere ein neues Service-Profil, erstelle ein neues WLAN, sondern auch wirklich Runbook-Workflow-Vorschläge zu haben, um einzelne Tasks aus einem Workflow zusammenzufassen, weil in Wirklichkeit genau das die interessante Tätigkeit ist, um auf ein freies Blade Einstellungen für einen zusätzlichen Hyper-V-Cluster-Knoten darauf zu provisionieren, dann vielleicht die Betriebssystem-Rollout anzustoßen, die zugehörigen Loons auf der NetApp-Seite anzufertigen und dementsprechend das Ganze zu deployen. Also vielleicht nicht nur auf der Server-Seite, sondern auch die zugehörigen Dinge auf der Storage-Seite und auch auf der Software-Seite in Verbindung zu bringen. Und das ist in Wirklichkeit genau der interessante Punkt, der in dieser Integration auch hier möglich ist. Das bringt mich auch schon zum Ende der kurzen Vorstellung. Wie gesagt, wichtig ist, Cisco UCS Hardware in dem Zusammenhang hat sehr viele interessante Performance-Merkmale als Produkt an und für sich schon, aber speziell in der Kombination, in der Integrationsmöglichkeit der kompletten System Center-Familie macht es vor allem in Microsoft-Umgebungen als ganz, ganz interessante Server-Variante, das da am Markt jetzt neu dazugekommen ist. Das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, dass wir das, was wir jetzt in der Theorie gehört haben, uns auch in Praxis wieder anschauen möchten und gebe wieder an den beiden Chief Demonstration Officers. Danke mal.
Dankeschön, ja. Ja, wir haben jetzt die herausfordernde Aufgabe, Ihnen in eigentlich 3 Minuten alles zu zeigen, was Operations Manager und Orchestrator kann. Deshalb werde ich meine Sprechgeschwindigkeit etwas erhöhen. Dann schaffen wir das. Vielleicht werden wir um 2-3 Minuten kurz überziehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das Mittagessen wird warm gehalten. Das habe ich schon abgeklärt. Ja. Sollte also kein Problem darstellen. Ich sehe gerade einen neuen Counter auch, den ich bekommen habe. Perfekt. Ja. Jetzt können wir uns neu orientieren. Sie sehen hier wieder Operations Manager, was ich hier schon gemacht habe aus Zeitgründen. Ja, ich habe bereits diese Diagram View vom Cisco UCS aufgerufen. Kurze Frage, weiß jemand noch, wo ein Memory-Riegel wirklich eingebaut wird? Also ich habe einen Memory-Riegel, wo möchte ich den hintun? Ausschreien. Wo stecke ich den rein? Ins Blade, nein, aufs Motherboard. Im Blade, ja, das kann man es probieren, beim Lüfter hinten oder so. Nein, aufs Motherboard. Und das ist das Schöne wieder in der Integration Cisco UCS Operations Manager. Wenn ein Memory-Modul einen Fehler hat, dann scroll ich mich im Prinzip über das Chassis, über das Blade, über das Motherboard zum Memory Array. Und im Memory Array, Memories werden ja jetzt immer in Arrays gesteckt, sehe ich meine einzelnen Memory-Module. Das heißt, auch hier wieder volle Integration bis runter auf die letzte Hardware-Ebene. Gleiches gilt natürlich wieder für die Netzteile, gleiches gilt natürlich wieder für die Lüfter. Das UCS-Management-Pack von Cisco ist sehr, sehr umfangreich. Und genau aufgrund dieser umfangreichen Implementierung würde ich Sie sicher dann ersuchen, gerne bei uns am Stand noch vorbeizukommen. Ganz kurz noch, ich habe hier eben einzelne State Views, wie geht es meinen Blades, wie geht es meinem Chassis, und was uns als System Center Partner und was wir auch von unseren Kunden hören ganz besonders freut ist, die Cisco macht eben nicht bei der Hardware sozusagen Stopp, sondern zeigt mir in dieser Komplettdiagrammansicht genauso an, dass es ein UCS-Chassis gibt. Und dieses UCS-Chassis hat aber Operating Systems. Operating Systems sind jetzt die zwei hier physisch installierten Blades und ich sehe auch, wie geht es meinem Windows-System dazu. Das heißt, hier hat UCS oder Cisco besser gesagt eben bereits die Integration geschafft, nicht nur die Hardware zu überwachen, sondern auch selbstständig zu erkennen, was ist das für ein installiertes Betriebssystem und zeigt mir das in der Gesamtübersicht mit an. Das heißt, hier kann ich sehr schnell erkennen, ist mein Gesamtchassis mit meinen Blades, mit meiner Hardware und meiner Software voll betriebsfähig. Und das bringt mich auch schon zu meinem Kollegen, der die Orchestrator und PowerShell-Demo fortführen wird.
Genau, wir fangen wieder wie vorher mit PowerShell an. Auch hier wieder was vorgeschrieben, das nicht ganz so schwierig ist. Es ist ähnlich wie bei der NetApp, ich habe die volle Integration mit Help, also ich kann wieder mit GetHelp und meine Kommandos das Ganze mir Vorschläge machen lassen, die Syntax mir ansehen. Wir haben da wieder die Kommandos, in dem Fall sind wir auf 1649, also ein bisschen mehr als bei der NetApp, aber das macht nichts, aber man sieht trotzdem, wie viele Möglichkeiten das man da einfach hat. Ich werde jetzt relativ schnell mal einfach eine Verbindung aufmachen zu unserer UCS. Und was zum Beispiel einmal Punkt wäre, ist ein Backup machen, einfach vor der Config. Das heißt, das wäre das. Wir schauen ganz schnell her, dass wir das mitkriegen. Jetzt machen wir es langsam. Auf jeden Fall ist da ein Backup drin um 12.31 Uhr. Das ist jetzt, also der hat jetzt wirklich da, er schaut sogar nach, der Kollege, das stimmt wirklich. Wir können da wirklich relativ rasch ein Backup machen. Bis ich das in der GUI finde, bin ich wahrscheinlich wieder mit PowerShell um einiges leichter. Wir haben es auch vorher schon gehört, die GUI wandelt das, was ich da drin tue, in PowerShell um. Das schauen wir uns auch ganz kurz an. Das ist im Prinzip ein CMD-Let, was ich ausführe. Sie sehen dann schon, unten steht der schöne Text und das Ding wartet jetzt einfach auf Input. Das heißt, ich mache jetzt da den System Manager auf und lege jetzt einfach ein neues VLAN an. Das Ganze nennen wir Test und hat die VLAN-ID 1234. Und ich sage okay. Und Sie sehen schon, im Hintergrund hat sich was bewegt. Der hat genau das, was ich da jetzt in der GUI gemacht habe, ausgeschrieben als PowerShell. Das heißt, wer sich vielleicht noch nicht so gut mit der Syntax auskennt, gerade bei der UCS vielleicht dann eben auch ein bisschen sie einlernen will, das hilft dann extrem. Also da, wenn man das machen kann, sich das anschauen, dann kann man ein bisschen lernen und aus dem kann ich dann schnell mal ein paar mehr VLANs anlegen. Ich habe jetzt hier ein kleines Skript, da legen wir jetzt VLANs an von 200 bis 220. Müssen wir schnell sein, dass wir das auch mitkriegen, wie schnell der ist. Jetzt machen wir das dann nebenbei ein bisschen auf. Das ist markiert, das oben muss ich stoppen, weil das rennt ja noch immer. Und jetzt führen wir das aus und so, erwischt haben wir es. Also so schnell sind 20 VLANs angelegt. So schnell können wir es auch wieder löschen. Upp, unser 1, 2, 3, 4 ist noch da, das können wir jetzt manuell löschen. Das zur PowerShell, das Ganze können wir sehr wohl auch im Orchestrator machen. Wir haben da ein genauso das Backup, da noch kurz dazu. Also so würde das Backup im Orchestrator ausschauen. Wenn wir das jetzt ganz kurz starten und eingeben und die IP eingeben, ist 10340. Das heißt, das ist jetzt einfach so ein Feld oder Wert, das ich ihm übergeben kann. 340. Dann läuft das durch und jetzt sind wir ein bisschen schneller. Der connectet sich jetzt zu UCS, also das ist eben so ein Activity, was wir zuerst erklärt haben, was man aneinander hängen kann. Jetzt läuft das Backup und da hinten haben wir schon wieder ein File mehr um 12.33 Uhr. Also so wird das Ganze im RAMBook dann aussehen. Ich kann Werte übergeben, welche UCS, vielleicht habe ich auch mehr im Unternehmen, da macht es dann Sinn. Das heißt, ich übergebe eine Liste mit meinen ganzen UCS, einmal das Backup ausführen, für jeder wieder Backup gemacht. Ich kann auch VLANs generieren, so wird das Ganze ausschauen. Wir machen das Ganze so, dass wir auch wieder die IP übergeben und wir lesen hier ein Textfile aus, wo meine VLANs drinstehen. Das machen wir uns ganz kurz auf. VLAN-ID. Und schreiben da unten nur 456 dazu, dass wir das auch kontrollieren, dass das wirklich funktioniert. Das heißt, dieses Textfile nehmen wir sehr und jede Zeile wird jetzt auf VLAN-ID. Also so können Sie auch mehrere Werte übergeben. Und hinten würde für jeden dieser Werte Create VLAN machen. Wenn da ein Fehler passieren würde, Sie sehen den roten Strich darunter, wird ein SCOM-Alert generiert. Also Sie brauchen ihn auch E-Mail schicken lassen, ist genauso möglich, aber wer einen SCOM drin hat und dort da alle Alerts sammeln will, macht einfach beim Fehler vor einem RAMBOOK einen SCOM-Alert und somit kann ich das Ding automatisiert laufen lassen. Und ich kriege so mit, wenn ein Fehler passiert. Wenn kein Fehler passiert, wurscht, weil dann hat es eh funktioniert. Also von dem her will ich dann eh nicht wirklich was wissen, weil ich weiß, dass es ja geht. Das heißt, wir machen da wieder unsere IP eine. 60.340. Und jetzt können wir es zuschauen. Ich denke, es macht jetzt wieder den Connect zum UCS, holt sich das Objekt, lest die Files aus und legt jetzt für jeden da drin eine VLAN an. Also meine Finger sind weg, das ist wirklich automatisiert, ohne GUI, ohne irgendwas. Also das Ding läuft und irgendwo sollte dann unser 400 irgendwas auch daherkommen. 456, den haben wir auch noch eingeschrieben. RAMBOOK ist hinten fertig, es ist kein Fehler passiert. Wir machen zum Schluss wieder ein Disconnect UCS und das Ganze war's. Wir können auch so ein Backup aufgrund eines Alerts machen. Wir haben zuerst schon gesprochen, wir können nicht aufgrund von Service Manager Input oder manuellen Input generieren, sondern auch auf irgendwelche Alerts vom SCOM reagieren. Das heißt, sobald ein Fehler auf der UCS passiert, das reicht ja schon, wenn ein Plotten ausfällt oder was, dann will ich einfach mal ein Backup machen, weil dann habe ich wirklich den letzten Stand, bevor jetzt die zweite ausfällt und das Ding komplett hinüber ist. Sowas kann man machen. Das ist automatisiert, das läuft einfach im Hintergrund fertig und zum Schluss kann man dann nur Notifizierung machen, hey, wir haben jetzt gerade ein Backup gemacht aus dem und dem Grund. Gut, das war das soweit. Wir haben jetzt von der NetApp und von der Cisco so einzelne Parts ein bisschen gesehen, was man machen kann. Man kann natürlich auch von Null bis zur wirklichen Produktivumgebung das Ganze automatisieren. Also wir haben da ein kleines Beispiel auch mitgekriegt. So würde RAMBOOK ausschauen, was dann wirklich vom Service Manager das Management Pack vom SCOM publiziert, die Hardware, also Blade, Controller, Volumes in den Service Manager. Da kann ich Incidents erstellen, darin kann ich meine Hardware auswählen, die betroffen ist, und darauf kann ich reagieren und genau das machen wir da drin. Also wir würden da jetzt im Prinzip ein Profil erstellen aufgrund eines Templates, würden dann Loons erstellen, das Profil dann aktivieren und so weiter und so fort. Und ich kriege schon da von zwei Seiten irgendwie so das leichte Gefühl, dass die Leute einen Hunger haben. Ich hoffe, es ist halbwegs umgekommen, was der Orchestrator oder wirklich die Automatisierung kann. Es sind sehr viele Möglichkeiten. Die Grenzen sind dann meistens die Fantasie. Also mit dem Orchestrator können wir sehr viel umsetzen. Sie müssen nur auf die Idee kommen, was Sie damit machen wollen.
Ja, das bringt uns zum Ende unserer netten Demo. Natürlich steht alles und wir als BZT gerne jetzt am Stand zur Verfügung. Genießen Sie Ihr Mittagessen, ja, und noch viel Spaß am der MMS Redelivery Katapult Event hier in Wien.
Dankeschön.
Darf ich noch schnell Zusammenfassung von den ersten zwei Sessions. Also es war unser Fokus halt jetzt wirklich die Infrastruktur laufen zu haben, weil am Nachmittag geht es dann eben weiter eben ins Application Management. Für die jetzt da doch nicht viel aufgezeigt haben im Operation Manager, die es kennen, werden sie freuen, also im zweiten oder im nächsten Vortrag geht es primär um Operation Manager. Also die ist nicht kennen sinngemäß, was wir halt mit der Hardware gezeigt haben, können sie auch, wenn sie halt Exchange oder zum Beispiel, dann sehen sie das halt auch genauso runter, bis auf die Disken, wo Exchange drauf liegt. Also das, daher kommt er eigentlich, deswegen wollte man eigentlich heute einmal sagen, dass das halt mit der Hardware auch extrem gut geht. Da habe ich Ihnen auch noch die Sessions zusammengeschrieben, also die, auch das war sehr geschrumpft, sage ich einmal. Das sind aus 3 Sessions von der Cisco Casa noch eine zusätzliche Netzwerksession auch noch gegeben. Also da könnten Sie das auch noch mal anschauen. Und wie gesagt, die NetApp hat das in der MMS per Video gemacht, aus, nicht weil er es nicht traut hat, aber gesagt, sie haben Internet, sie haben das jetzt wirklich live gesehen. Deswegen darf ich Ihnen.
Gut, ja, danke für den spannenden Vortrag. Wie gesagt, weiter geht's nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr mit dem Thema Application Management und Service Delivery and Automation. Wie gesagt, dort verlassen wir ein bisschen den Infrastrukturbereich, gehen eher Richtung Applikationen, schauen uns aber auch an, wie zum Beispiel, wie man Linux-Systeme mit integriert, das heißt nicht nur klassisch rein Microsoft-Workloads. Wie gesagt, das sind die spannenden 2 Sessions direkt nach dem Mittagessen. Pünktlich um 13.30 Uhr werden wir dann starten. Dankeschön.